ARD. Ich bin Frank König, hallo. Jetzt gibt's wieder mal einen Klassiker aus dem Meilensteine-Archiv auf die Ohren. Folge 115 war im Jahr 2020 die Folge zu Deep Purple in Rock. Das Album feiert mit Erscheinen dieser Wiederholung seinen 55. Geburtstag. Am 5. Juni 1970 ist es rausgekommen. Vor 5 Jahren hat unser Podcast noch ein bisschen anders geklungen. Ist ja vielleicht für unsere neuen Fans ganz spannend zu hören, wie wir uns entwickelt haben. Es gab zum Beispiel die historische Einordnung noch nicht. Hole ich jetzt nach. 1970 eskaliert der Vietnamkrieg mit dem Einmarsch von US-Truppen in Kambodscha. Bundeskanzler Willy Brandt setzt weiter auf Entspannungspolitik. Im Moskauer Vertrag werden die damaligen Grenzen der beiden deutschen Staaten Polens und der Sowjetunion für unverletzlich erklärt. Ein Schritt zum Frieden im Kalten Krieg. Das Ende der Beatles besiegelt Paul McCartney am 10. April. Die Purple nehmen Teile von In Rock im Wohnzimmer der Fab Four auf in den Abbey Road Studios. Ob sich die Beatles und die Purple dort begegnet sind, ist meines Wissens nicht überliefert. Überliefert ist, dass Ian Gillan Fußballfan ist. Henny Nachtsheim von Badesalz hat im Meilensteine-Podcast sogar mal berichtet, dass es mal ein Fußballspiel Deep Purple vs. Rodko Monotones gegeben hat. Das war in der Folge zu Made in Japan von Deep Purple. Und so wird Ian Gillan 1970 das Jahrhundertspiel nicht entgangen sein. Für wenige Tage war das der Sieg Deutschlands gegen England im Viertelfinale der WM in Mexiko. Die Älteren erinnern sich, Uwe Seeler rettet Deutschland mit einem Hinterkopftor in die Verlängerung. Die Bezeichnung Jahrhundertspiel hält sich aber nur wenige Tage. Es gibt nämlich ein noch spektakuläreres, episches Halbfinale gegen Italien. Fortan Jahrhundertspiel genannt. Deutschland wird Dritter, Brasilien Weltmeister. Platz 1 der deutschen Jahressingle-Charts sind Simon & Garfunkel mit El Condor Pasa. Die Purple landen mit Black Knight immerhin auf Platz 38. Der nächste 1970er Meilenstein kommt Ende September 2025 raus, Abraxas von Santana. Und jetzt viel Spaß beim Wiederhören mit unseren ehemaligen Kollegen Jonas Kutsche und Christian Pfarr.
SWR 1, Meilensteine auf Vinyl, Alben, die Geschichte machten.
Wenn diese Töne hier vor 50 oder auch vor 40 Jahren auf einer Schulfete erklangen, war klar, der Klammerblues muss dem Schwermetall weichen. Der Übergang vom Schmusen zum Headbang war fließend, kam von Deep Purple und hieß Child in Time. Ein epochaler Song vom Meilenstein-Album Deep Purple in Rock. Vor 50 Jahren war das erste Werk der sogenannten Mark II-Besetzung von Deep Purple mit den neuen Roger Glover am Bass und vor allem Ian Gillan, der so herzzerreißend schön schreien kann. Böse, wie wir als Jugendliche damals waren, haben wir immer gesagt, jetzt nimm doch mal das Messer aus dem armen Mann, dass der nicht so schreien muss. Aber das musste der gar nicht. Der wollte und die ganze Band wollte was Neues schaffen, nämlich härter, schwerer, lauter. Aber nicht nur das, es sollte auch virtuos sein. Für sich Auskennende, wie man heute, glaube ich, richtig sagt, war das die Geburtsstunde des Heavy Metal. Und zwei sich Auskennende sind heute im SWR1-Studio. Hallo Christian Pfarr.
Hallo.
Und Jonas Gutsche.
Hallo.
Ich bin Frank König und hier kommt der Opener von Deep Purple in Rock, Speed King. Speed King, und da ist es das erste Mal zu hören, das epische Duell John Lord an der Hammond-Orgel und Ritchie Blackmore an der Gitarre. Speed King von Deep Purple in Rock. Christian, war das damals wirklich neu? Die Purple waren ja schon für die etwas härtere Gangart mit Anleihen aus der klassischen Musik bekannt. Hört man doch auch alles hier.
Ja, aber das war, was sie vorher gemacht haben, eher im Bereich Prog-Rock, würde ich jetzt mal sagen, angesiedelt. Mit ein bisschen psychedelischen Elementen. Aber mit Hard-Rock in dem Sinne hatte das wenig zu tun. Vielleicht manchmal, wenn es in die bluesige Richtung geht. Aber hier ist das schon ganz andere Qualität. Und es kommt ja mehreres zusammen. Einmal dieses harte Gitarrenspiel, dann aber dieses weiche Orgelspiel. Und das ergänzt sich ideal. Und auch die rhythmische Faktur, die ist völlig anders eigentlich, als man das gewohnt war. Das ist hier so dieses Frage- und Antwortspiel, also Call and Response, was man in der afroamerikanischen Musik hat oder im Jazz. Und Roger Glover, der Bassist, hat auch mal gesagt, wir sind die lauteste Jazzband der Welt. Und da ist was dran. Wenn man hier sieht, hier wird schon improvisiert auf ziemlich hohem Niveau, also im Vergleich zu anderen Rockbands der damaligen Zeit. Und auch das Schlagzeug hat eine völlig andere Funktion. Das knallt nicht so einfach so drauf, sondern das swingt ganz subtil. Und wenn man das alles zusammennimmt mit dieser Songschreiberqualität, die dahinter steht, und dann auch noch mit dieser stimmlichen Werf, das gab es vorher in dieser Form nicht.
Wobei wir jetzt schon, du hast gerade angesprochen, eine Songschreiberqualität, die war ja in dieser neuen Besetzung auch neu, ne?
Das war neu. Ich meine, sie haben immer gesagt, wir machen das alles zusammen, und im Prinzip ist es auch so entstanden. Deswegen werden sie auch immer in der Mark II-Besetzung als Gruppenkomposition ausgewiesen. Sie haben viel beim Jammen entwickelt, und Roger Glover und Ian Gillan, die haben die Texte im Allgemeinen geschrieben. Aber die Musik, die haben sie alle zusammen entwickelt.
Der Übergang damals von der ersten Besetzung zur Mark II-Besetzung, der war so ein bisschen arschig, kann man sagen, oder?
Ja gut, ich meine, die feine englische Art, würde ich mal sagen, war das nicht. Denn Glover und Gillan, die wurden schon sozusagen verpflichtet, als die beiden Vorgänger am Bass und am Gesangsmikrofon noch dicke in der Band waren und gar nicht wussten, dass hinter ihrem Rücken schon irgendwie Unzufriedenheit herrschte und ein anderer Musikstil anging. Und die waren dann auch not amused, würde man sagen, im Königshof.
Das Cover zeigt ja eigentlich auch schon, wo die Reise hingeht. Wir müssen da mal drauf eingehen, weil das ja im Moment wieder in aller Munde ist. Ein gewisser amerikanischer Präsident will sich ja da auch am Mount Rushmore verewigen lassen. Da sind schon die Herren, die Präsidenten des Rock sozusagen auf diesem Cover.
Ja, ich meine, es ist sehr witzig, auch das Cover. Und als ich das damals zum ersten Mal gesehen habe, Anfang der 70er Jahre, war das ein Hingucker. Wenn man das einmal gesehen hat, vergisst man das sein ganzes Leben nicht mehr. Und ist natürlich auch ein Kaufanreiz gewesen, dass da praktisch die Bandmitglieder in die Rocky Mountains hineingemeißelt sind, die Köpfe und so weiter. Und der Klaus Meine von den Scorpions, der hat mal gesagt, er hat das damals auch so empfunden und hat gesagt, es war aber auch ein bisschen größenwahnsinnig und die Musik passte aber dazu. Also insofern ist das in Rock auch wieder so ein Wortspiel. Auf der einen Seite die Purple in Fels gehauen, aber natürlich auch in Bezug auf die Rockmusik.
Nochmal zurück zu Speed King selbst. Ich habe es eingangs schon erwähnt, das Album gilt als Pionier des Heavy Metal, ist sicherlich auch zukunftsweisend. Speed King hat seine Wurzeln aber bei den Klassikern des Rock'n'Roll, Jonas.
Ja, genau. Also die Idee war eigentlich erstmal Rock'n'Roll zu machen, der aber immer unterbrochen wird. Also es sollte diese stilistischen Umbrüche im Song geben. Und da gab es auch ein Vorbild für diese Idee. Und zwar Jimi Hendrix. Der ist damals aus Amerika nach Großbritannien gekommen. Und man wusste schon so, okay, er ist jetzt hier und da ist dieser Typ, der mit den Zehen Gitarre spielen kann und so. Und
er soll ja Gebissträger gewesen sein.
Er soll Gebissträger.
Okay. Ich glaube, den hatten wir schon mal, aber egal. Ja, Entschuldigung.
Ja, jetzt hast du mich hier voll auf
Zähne sind wie die Sterne. Nachts kommen sie raus.
Ja, genau, richtig. Also und als ich dann rumgesprochen hatte, okay, hier, der Jimi Hendrix ist hier, das war natürlich auch schon so ein bisschen Einfluss. Er hat ein bisschen auch den härteren Gitarrensound mit nach London gebracht und hatte sicher auch einen großen Einfluss auf viele Gitarristen im Land. Und bei diesem Song, bei Speed King, da ist es tatsächlich so, dass das Bassriff von Glover auch ein bisschen durch Hendrix' Song Fire inspiriert ist. Die Basslinie, die ist recht einfach gehalten. Also es ist so, dass es immer wieder gesagt wird von den Bandmitgliedern, dass sie sich da haben inspirieren lassen. Richtig raushören, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, konnte ich es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Christian.
Ähnlich, aber ich meine, sie werden schon sich was bei denken, wenn sie das so sagen.
Vermutlich ist es so, genau. Aber was auf jeden Fall bei beiden Songs so ist, es ist eine recht einfach gehaltene Bassline, weil darüber ja unglaublich viel passiert. Ne? Also viel bei Deep Purple natürlich, die Duelle zwischen Gitarre und Orgel. Und dann bei Jimi Hendrix ist es so, dass darüber Gitarre und Drums eskalieren wie sonst was. Insofern haben die Basslines da schon ein bisschen was gemeinsam.
Ist übrigens so witzigerweise so, dass dieses Intro, dieses Gitarrenintro, Das hieß intern The Waffle, so haben die das genannt. Und das ist auf der amerikanischen Ausgabe dieses Albums gar nicht drauf gewesen, weil man dachte, die Amerikaner kennen die Purple eben anders. Da hatten sie ja schon Hits gehabt. Und wenn man denen jetzt das vorspielt, und die kriegen das Gefühl, was, so geht das ganze Album, das kaufe ich nicht, hat man ist man lieber gleich auf den Song Anfang als solches gegangen.
Aber wo wir es gerade von Jimi Hendrix hatten, ne, das musikalische Vorbild für Speed King, hier kommt Jimi Hendrix mit Fire. Yeah, let Jimmy take over. Das war das musikalische Vorbild für Speed King. Aber textlich gab es ja durchaus auch Vorbilder für Speed King.
Es gibt tatsächlich in Guinness Text einige Phrasen, die von Little Richard und von Elvis Songs zum Beispiel übernommen wurden im Text. Das liegt auch mit daran, weil Ian Gillan seine Wurzeln im Rock'n'Roll hat. Zum Beispiel findest du im Text Tutti Frutti was so Rudy oder Lucille was oh so real when she didn't do her daddy's will. Das sind natürlich Zitate aus Texten von Little Richard und Elvis zum Beispiel, die er da alle mit eingebaut hat in diesen Text. Und was auch ganz interessant ist beim Song Speed King, es gibt noch eine andere Version, die ist 1970 in den Niederlanden rausgekommen. Als A-Seite der Single und auf der B-Seite ist Into the Fire und auf dieser A-Seite Speed King spielt John Lott Klavier, also nicht die Orgel, sondern er spielt Klavier, singt im Hintergrund mit Roger Glover. Und dieses ganze Album, das ist rausgekommen mit einer unglaublich geringen Auflage in den Niederlanden, ist dann irgendwann in Vergessenheit geraten. Und in den 80ern ist dann durch einen Zufall tatsächlich, da hat sich das Plattenlabel irgendwie vertan, diese Version aus Holland wieder draufgekommen aufs Album, da versehentlich nochmal draufgerutscht und hat's dann nochmal, hat alle Fans nochmal total von den Socken gerissen.
Speed King in der Piano-Version gefällt mir eigentlich auch sogar besser eigentlich. Speed King war lange Zeit auch der Opener bei Deep Purple-Konzerten. Übrigens schon bevor Deep Purple in Rock rauskam, Christian.
Ja gut, ich meine, das war auch gängige Praxis, dass man die Stücke mal live ausprobiert, bis sie in der Form dann sind, von denen man weiß, das kommt am besten an. Und dann ist das einfacher, als wenn man im stillen Kämmerlein sich das überlegt, ohne Widerpart. Und es gibt ja auch viele Bootleg-Aufnahmen, würde ich jetzt mal sagen, von frühen Deep Purple-Konzerten in dieser Besetzung. Und dann kommen da ganz unterschiedliche Längen zusammen. Das kann mal 3 Minuten sein, das kann aber auch mal 13 Minuten sein, je nachdem. Und im Studio hat man dann halt gesagt, das ist so die richtige Proportion für das, was uns vorschwebt. Und das gilt für andere Stücke natürlich auch. Auch für ja. Child in Time, wie sie alle heißen. Also gibt's die unterschiedlichsten Ausprägungen, die sich teilweise ganz erheblich von dem unterscheiden, was auf der Platte ist.
Und weiter geht's mit dem Blutsauger, Platzsacker. Platzsacker, der letzte Song, der für das Deep Purple Album in Rock fertiggestellt worden ist. Übrigens abschließend in den Abbey Road Studios. Da können sie sich sogar mit den Beatles noch getroffen haben. So eine Art Staffelstabübergabe des Rock. Weiß man nicht so genau, ne, ob die sich begegnet sind.
Also ich weiß, dass Ian Paice und John Lord mit Paul McCartney und George Harrison befreundet waren. Das weiß ich. Aber ob das damals schon der Fall war, ob das damals schon herrührte oder ob das dann erst später kam, als man sich mehr auf Starhöhe begegnet ist, das weiß ich jetzt nicht.
Okay, Jonas, Ihren Ursprung hat die Nummer in einer seltenen Zusammenarbeit, gell?
Genau, also die meisten Songs hat die Band im Proberaum oder im Studio geschrieben. Und hier ist es ein bisschen anders gelaufen. Und zwar wurde der Song in der Wohnung von Ritchie Blackmore geschrieben, von Glover und Blackmore zusammen. Und das ist ein ganz komisches Szenario, wenn man sich das so vorstellt, weil da gibt's ja diesen Ritchie Blackmore, der Gitarren kaputt schlägt und was weiß ich, auf der Bühne mega ausrastet, der dann aber ganz gemütlich auf der Couch mit der Akustikgitarre mit seinem Bandkollegen zusammen diesen Song geschrieben haben soll zu Hause. Später wurde das Ganze natürlich mit ins Studio genommen, die Ideen und dann da zusammengesetzt, aber entstanden ist dieser Song erstmal zu Hause bei Ritchie Blackmore. Richtig. Und 1998 ist auf dem Album Abandon auch nochmal der Song neu veröffentlicht worden, dann aber unter dem Titel Bloodsucker, auch aber statt OO bei Blood mit U. Also Blut.
Klingt dann ein bisschen mehr nach Blutzucker, ne?
Blutzucker, genau so ungefähr.
Wer weiß, vielleicht war ja einer Diabetiker von den Herren. Man weiß es nicht. Aber wo wir gerade dabei sind, Ritchie Blackmore und Glover haben den Song geschrieben, aber diese Nummer kommt dann nochmal raus zu einer Zeit, wo Ritchie Blackmore schon gar nicht mehr dabei war. Das bietet mir Gelegenheit, mal ganz kurz über die Mark II-Besetzung und ihre Probleme, Affären und Skandale zu reden. Inzwischen sind wir beim Mark VIII. Das ist Verworrener als verbotene Liebe und Rote Rosen zusammen. Wann kommt die Purple Soap Opera, Christian?
Ja, ich denke, sobald sich Sky Dumont bereit erklärt, ihren Gillen zu spielen und Mario Adorf übernimmt dann Ritchie Blackmore oder so. Aber es ist so, dass es diese Streitigkeiten in der Band, die fingen ziemlich früh an, als der Erfolg da war. Man muss sich mal klar machen, es war Blackmore, der Gillen in die Band geholt hat, der darauf bestanden hat, dass Gillen Sänger wird, der neue Sänger wird. Und 2 Jahre später haben die kein Wort mehr miteinander geredet. Die haben sogar bei einem Album dann, Who Do We Think We Are, sind die sich im Studio nie begegnet, weil sie sich geweigert haben, einfach sich noch zu sehen. Und Gillen und Glover gingen dann eben auch im Anschluss an diese Fertigstellung dieses Albums. Und es gab auch zwischen John Lord und Ritchie Blackmore immer Animositäten, wer länger spielen darf. Und, John Lord hat irgendwann mal gesagt, meine Aufgabe ist es hier offenbar, entweder ich spiele Solo oder ich spiele Rhythmusgitarre auf der Orgel, was ihm auch irgendwie manchmal dann nicht genügte. Und dann wurden Instrumente, wie gesagt, Blackmore hat sowieso mit Gitarren um sich geworfen, hat aber manchmal auch die Orgel von John Lord umgeworfen, was dem wieder jetzt nicht so recht war auf der Bühne. Und trotzdem Musik auf so hohem Niveau. Mir hat Ian Paice mal gesagt, solange es um die Musik geht, war bei uns alles klar und ist es bis heute. Aber sobald irgendwie ein Thema wie Religion, Politik, Wirtschaft oder irgendwie sowas kommt, dann haben 5 Leute 5 verschiedene Meinungen und tragen die lautstark aus gegeneinander. Und das war offenbar eine Tradition, die von Anfang an so gesessen hat.
Ach ja, und Musik wollten wir ja auch noch spielen. Hier sind die Purple mit der legendären Mark II-Besetzung mit Flight of the Rat. Und wir gehen mal mitten in den Rattenflug rein. Das Duell Lord vs. Blackmore. Flight of the Rat, der Rattenflug. Mal ganz abgesehen davon, dass es keine fliegenden Ratten gibt. Fledermäuse vielleicht, aber Ratten, naja, egal. Da standen andere Tiere, Pate Christian.
Ja, also angeblich ist das Stück entstanden, als John Lord im Studio so ein bisschen rumimprovisiert hat über das Thema Hummelflug von Rimsky-Korsakow, das Bekannte. Und offenbar war das eine sehr lustige, entspannte Atmosphäre und daraus entstand dann dieser Song. Aber vielleicht hören wir mal kurz rein, ob man da irgendwas erkennen kann.
Da
das war jetzt eine Version von Exception. ursprünglich ist es auf Streichorchester geschrieben. Und aber hier hört man vielleicht, hat man eine Ahnung, wie das auf der Orgel geklungen haben könnte, wenn John Lord es gespielt hat. Es ist vielleicht in dem Orgel-Solo, was wir gehört haben, ein bisschen eingeflossen, weil da sind ja teilweise schon ziemlich schräge Töne, die da vorkommen. Und wenn man hier das als Duell Blackmore-Lord sehen würde, würde ich sagen, hat Lord die Nase vorn, denn das ist ausgesprochen komplex, was er hier abliefert.
Der Song selber hat ja einen ernsten Hintergrund.
Ja, also The Rat ist ein Slang-Ausdruck für Drogenabhängigkeit. Und deswegen könnte man auch sagen, Flight of the Rat, das ist auch ein Wortspiel, weil Flight heißt ja auch Flucht. Und die Ratte verlässt die Stadt und das Elend hat ein Ende. So wird ja gesungen. Also die Purple waren jetzt eigentlich nicht eine Gruppe, die für starke Drogenexperimente bekannt waren. Eigentlich gar nicht. Da floss eher ein bisschen Alkohol über die Theke, würde ich sagen. Aber bei diesem Song ist es ziemlich greifbar, dass also Ian Gillan sagt, Finger weg von den Drogen, weil er singt ja auch, meine Mama hat mir immer gesagt, ich soll nicht alles anfassen, was ich in die Finger kriege. Also ist schon ziemlich deutlich, die Anspielung.
Der letzte Song auf die Purple and Rock, aber nicht der letzte Song dieses Podcasts, ist Hard Lovin' Man. Das kommt schon stilistisch sehr stark in den Metal-Bereich und auch hier wieder hat sich Blackmore gedacht, was für einen komischen Sound macht der Lord da auf der Orgel, das muss doch mit der Gitarre auch gehen.
Ja, man kann sich schon gut vorstellen, glaube ich, Ritchie Blackmore, der hat die Toningenieure wirklich in den Wahnsinn getrieben. Das ist auch eigentlich kein Wunder, weil Blackmore, der war und ist, glaube ich, auch immer noch so ein Typ, der genau wusste, wie es klingen muss. Wenn der irgendwie im Studio oder auf der Probe oder so vorher oder halt auch auf der Bühne einen Sound gehabt hat, den er so haben wollte, dann wollte er das natürlich auch im Studio haben, wenn sie einen Song aufnehmen. Und da hat er auch im Studio wirklich so lange genervt, bis es genau so klang, wie es klingen sollte. Und man muss sagen, dass die Purple da auch ein bisschen Glück hatten, dass sie einen Toningenieur da sitzen hatten, Martin Birch heißt er, glaube ich, oder Burke ausgesprochen, der saß da am Mischpult und die haben diesen Song tatsächlich auch diesem Mann gewidmet, haben ihn auf der Platte, glaube ich, steht es auch drin, in den Credits als Katalysator genannt auf dem Album. Und ja, mit dem ging es wohl sehr, sehr gut. Der wusste, was die Jungs wollten. Sie konnten ihm ziemlich gut vertrauen. Und das ist dann natürlich auch schon mal gut, wenn man dann so einen Toningenieur da sitzen hat, der weiß, worauf er sich da einlässt.
Gerade vor drei Wochen gestorben.
Genau, richtig. Im August ist er gestorben. Ja, und der Mann hat aber natürlich auch dadurch, dass es so gut geklappt hat, bei diesem Song und bei diesem Album, 11 Alben lang, so glaube ich, bis 1977 war er Tontechniker für die Purple, auch noch für alle anderen großen Bands, also ein Mann, der wusste, was er tut und deshalb, ihm ist mit Sicherheit auch zu verdanken, dass es so geil klingt auf dem Album.
Ich habe mal gehört, Blackmore hätte seinen Gitarrenhals an der Türzarge gerieben oder so. Diese Sounds zu erzeugen.
Die Synthesizer-Technik war damals noch nicht so weit entwickelt.
Und es würde mich nicht wundern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist das schon Heavy Metal, Christian, was da abgeht?
Also es kommt nah ran. Ian Paice hat gerade vor kurzem gesagt, wir haben entscheidende Vorarbeit für Heavy Metal geleistet, aber wir haben nie Heavy Metal gespielt. Und mir hat er mal gesagt, das würde auch an ihm liegen, er könne das nämlich nicht als Schlagzeuger. Und er sagt, das kommt daher, mein Vater war Pianist in einer Big Band. Und bei uns zu Hause lief Glenn Miller und Benny Goodman und solche Sachen. Und deswegen, das kriege ich nicht raus. Wenn ich Viervierteltakt höre, höre ich Swing und spiele den auch auf einem Hardrock-Fundament. Und das gibt dem immer eine gewisse Leichtigkeit noch, die ist vom eigentlichen Heavy Metal, wenn wir jetzt mal ja, beispielsweise Black Sabbath als Urpferde des Metal sehen will, unterscheidet.
Ja.
Und das ist, das macht vielleicht auch einen gewissen den Reiz von Deep Purple aus. Einerseits das Harte, auf der anderen Seite das Swingende. Und das gleichzeitig.
Ja, kann man so stehen lassen. Und jetzt reden wir über das hier. Christian, was hast du gedacht, als du damals diese Stimme gehört hast?
Wow, habe ich mir gedacht damals. Ich habe diese Stimme damals gehört und ich habe sie gleichzeitig gehört, als Ian Gillan nämlich auf der Originaleinspielung von Jesus Christ Superstar den Jesus gesungen hat. Kommt er ähnlich rüber. Und das war übrigens auch der Grund, weshalb er diese Rolle bekommen hat. Die wollten nämlich, Andrew Lloyd Webber wollte jemand haben, der praktisch schreien kann und melodisch schreien kann. Das ist nämlich das Entscheidende. Das ist was anderes, als wenn Brian Johnson beispielsweise von AC/DC losschreit. Das ist zwar auch beeindruckend, aber hier ist immer mit Melodie verbunden. Auch in den höchsten Lagen. Ich meine, heute macht es nicht mehr Ian Gillan, dieser Song wird live nicht mehr gespielt, weil er sagt, erstens mache ich mich lächerlich, wenn ich nicht mehr hochkomme, zweitens mache ich mir die Stimme kaputt, das kommt nämlich auch hinzu. Normalerweise, wenn man so einen Schrei ablässt, dann ist man erstmal 10 Minuten am Husten hinterher, aber er hat das geschafft.
Die Melodie von Silent Time wurde übrigens von diesem Song hier inspiriert. Bombay Calling, The Beautiful Day. Ja, mehr als Verwandtschaft, oder? Aber es wäre irgendwie billig zu sagen, dass das abgekupfert ist. Die Purple machen ja was ganz Eigenes draus. Und man kann sich ja inspirieren lassen, Jonas.
Ja, ich finde vor allem schön, hier hört man es auch mal, dass sie da das Vorbild haben. Na klar, man kann sich inspirieren lassen und sie haben es ja wirklich erstmal sehr viel langsamer gespielt. Und sie haben auch, glaube ich, so angefangen, dass sie den Song ganz langsam gespielt haben und dann hat Ian Gillan irgendwann was draufgesungen, nur so O's und A's. Ich würde es jetzt vormachen, aber wir haben ja gelernt, ich mache mir die Stimme dadurch kaputt. Deswegen lasse ich es mal. Und da haben sie halt gemerkt, gut, das klingt schon interessant. Ne? Und das war dann schon mal ein guter Anfang.
Es ist übrigens so, dass sich die Band It's a Beautiful Day dann später revanchiert hat. Die haben nämlich auch ein Stück von Deep Purple gecovert sozusagen und als eigene Komposition ausgegeben. Also das war damals, ging es manchmal auch außergerichtlich, dass sowas möglich war.
Ist doch schön, ja. Schöne Geschichte.
Ja. Es ist ein Geben und Nehmen.
So ist es.
Child in Time ist nicht nur ein brillant arrangierter und gespielter Rocksong, er trägt auch eine Botschaft in sich, ein richtiges Zeitdokument, Christian.
Ja, ich meine, es ist ein Antikriegslied, das liegt mal auf der Hand. Und das lag damals in der Zeit auch in der Luft. Ich meine, damals war der Vietnamkrieg in seiner entscheidenden Phase. Und man sah dann jeden Tag die Meldungen und so weiter. Aber es gab noch mehr Kriege in Afrika, Biafra und so weiter. Also es waren tatsächlich auch kriegerische Zeiten. Und die Welt hatte noch ein bisschen Hippie-Ideale hinter sich und war deswegen auch pazifistisch eingestellt, speziell auf dieser Musikerseite. Allerdings, auch da muss man sagen, Ian Gillan sagt das bis heute, wir sind keine politische Band, wir haben keine politischen Botschaften. Das sind allgemein menschliche Beobachtungen, die wir machen und die wir dann in Musik umsetzen.
Als Child in Time dann nicht nur als Vietnam-Kriegssong gedeutet wurde, sondern auch im Ostblock als Freiheitslied, da hat er richtig einen Schreck bekommen, ne?
Ja gut, ich meine, es war wie gesagt nicht intendiert, dass der jetzt gesagt hätte, Dissidenten gegen kommunistische Regime, vereinigt euch und singt Child in Time dazu. Also das hat sich dann irgendwie schon verselbstständigt. Aber natürlich ist es natürlich auch so, dieser Schrei ist natürlich auch ein Schrei nach Freiheit. Zumindest ist er so deutbar. Und ich glaube, dass das auch das Mitentscheidende war.
Letzten Endes liegt ja in dem ganzen Song, wenn man sich den Aufbau mal anhört, dann merkt man, wie sich das Drama sozusagen steigert, in absoluten Schmerz und Wahnsinn endet und dann in diesem ja fast schon kakophonischen Teil übergeht. Das ist schon Musik geworden, Gesellschafts- und Kriegskritik. Auch musikalisch, jetzt nicht nur vom Text her.
Ja, kann man so stehen lassen auf jeden Fall. Ich meine, der Text hat natürlich auch einen gewissen Einfluss, wie dann die Musik letzten Endes arrangiert wird. Und insofern kann das schon sehr gut sein, dass man, nachdem der Text dann mal da war, dass man gesagt hatte, wir können jetzt nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen das Ding mal ausplätschern lassen, sondern da muss auch nochmal gesagt werden, was Sache ist.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Christian.
Gerne.
Vielen Dank, Jonas.
Gerne.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Frank König und tschüss.